أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
Bis hier inshallah ta'ala werden wir heute lesen, aber auch erklären weiter. Allah Ta'ala sagt, was sinngemäß heißt. Im Namen Allahs, des Allerbarmes, des Barmherzigen. Alif Lam Ra. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir haben es als einen arabischen Koran herabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Als Yusuf zu seinem Vater sagte, O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond. Ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Er sagt, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, Der Shaitan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishaq vollendet hat. Gewiss, dein Herr ist allwissend und allweise. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Als sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Tötet Yusuf oder werft ihn ins Land hinaus, so wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden. Und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Einer von ihnen sagte, tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. So werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Liebe Brüder, liebe Schwestern, die Zeit, die wir für den Koran geben, die Zeit, wo du hier kommst, wo du deine Dunya lest, wo du deine Beschäftigung lest, wo du alles lest, auch wenn es um ein Finale geht. Wenn du das liest, weißt du gar nicht, was heute ist? Finale? Fußballfinale? Ja, weil ich sehe, dass heute viele Brüder nicht gekommen sind. Und ich gehe davon aus, dass sie vielleicht die Stimmung feiern. Allahu a'lam. Aber es ist eigentlich ein großes Fragezeichen. Wieso heute? Oder schwimmen? Könnte auch sein. Naja. Aber für die Anwesenden, die hier sind. Das ist eine frohe Botschaft für euch. Allah subhanahu wa ta'ala sieht euch und er hört euch. Ihr kommt, um ihn zu erwähnen. Wir zitieren seine Worte. Wir studieren die Worte Allahs. Und wir ziehen Lehren und Nutzen für uns raus, damit wir gute Muslime werden und gute Gläubige. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, in mehreren Ayaten, dass die Muslime sich um den Koran kümmern müssen, dass sie Zeit für den Koran geben. Guckt mal, was Allah ta'ala sagt. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Warum studieren sie nicht den Koran? Eine Frage, die zu wundern ist. Du hast einen Schatz in deiner Hand und du gibst nicht deine Zeit, um diesen Schatz zu kennen. Du hast deine Rettung von dem Höllenfeuer und du gibst nicht Zeit dafür, dass du das studierst. Wallahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die meiste Zeit nur mit Sahaba radwanullahi alaihim den Koran studiert. Und die Gelehrten des Islam erzählen uns, dass die Freitagsreden von Muhammad sallallahu alaihi wasallam oft nur mit dem Koran waren. Nur Koran. Entweder liest er Surat Qaf. Hier Allah Ta'ala sagt uns, warum studiert ihr nicht den Koran? Oder sind eure Herzen etwa verschlossen? Na'udhu billah. Wir nehmen Zuflucht bei Allah, dass unsere Herzen verschlossen werden. Weil wenn das der Fall wäre, dann musst du tags und nachts weinen. Das ist der richtige Verlust, wal'iyadu billah. In einer anderen Ayah sagt Allah, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Warum studieren Sie nicht den Koran? Wenn das von einer anderen Quelle außer Allahs stammt, hätten Sie so viele Widersprüche gefunden. Aber eine Herausforderung für alle Welt. Bringt mal ein einziger Widerspruch von dem Koran, können Sie nie. Nie. 1400 Jahre warten wir darauf. Kommt, gibt mal. Aber Alhamdulillah, das sind die Worte Allahs, die er mit Wissen und Weisheit gegeben hat. Wir haben das letzte Mal die erste Ayaten von Surat Yusuf gelesen, wo wir das gelesen haben, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ, als Yusuf zu seinem Vater sagte, يَا أَبَتِي, O mein Vater, mein lieber Vater, إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا, ich habe 11 Sterne gesehen und die Sonne und den Mond. Wie hast du sie gesehen? Das war ein Traum. Ich habe sich vor mir niederwerfen gesehen. Ja, subhanallah, was ist das von einem Traum? Wir haben gesagt, was die Ulama und die Gelehrte über diese Traumgesicht gesagt haben. Was sind die 11 Sterne? Was ist die Sonne? Und was ist der Mond? Eine Frage für euch. Was war die Deutung des Traums? 1, 2, 3, 4, 5. Subhanallah. Was war das? Was sind die 11 Sterne? Okay. Richtig. Die 11 Sterne sind seine 11 Brüder. Und die Sonne ist seine Mutter. Und der Mond ist sein Vater. Das war die Traumdeutung. Und das sehen wir am Ende von dieser Geschichte. Aber die Gelehrten ziehen hier eine sehr wichtige Lehre raus. Sie sagen, subhanallah, Al-Shams, die Sonne, ist für die Mutter. Wal-Qamar, der Mond, ist für den Vater. Da sagen sie, das ist eine deutliche Stellung, höhere Stellung für die Mutter als der Vater. Auch im Islam. Die Mutter ist höher gestellt als der Vater. Ein Sahabi, ein Gefährte, kam zu Muhammad und sagte, man ahakku an-nasi bi sohbati ya Rasulallah. Wer soll ich am meisten meine Nähe geben und gegenüber wem muss ich Geborgenheit mehr und mehr zeigen und gegenüber wem soll ich gütig und am meisten gütig sein? Eine Frage. Muhammad Fassan sagt ihm, Ummuk, deine Mutter. Er sagt ihm, Thumma man, und dann, wer? Dann sagt er ihm, Ummuk, deine Mutter. Dann sagt er ihm, Thumma man, und wer noch? Er sagt ihm, Ummuk, deine Mutter. Und dann sagt er ihm, Thumma man, und wer noch? Dann sagt ihm, Abuk, dein Vater. Die Ulama sagen, die Mutter hat 3 Rechte bekommen als der Vater, der ein Recht hat. Warum? Sie wird schwanger. Das, was der Vater nicht leidet. 9 Monaten trägt sie das Kind. Ja, subhanallah. Wenn das Kind 4 Kilo wiegt, das Säugling 4 Kilo wiegt, alles, was dazu gehört, was gebildet wurde von dem Gebärmutter und alles Mögliche. Wisst ihr, wie viel das ist? Das ist bis 7 oder 8 Kilo. Ich gebe dir nur 500 Gramm. Trage das mal so, 9 Monate lang. Trag mal das so, 9 Monate lang. 500 Gramm. Und wenn ich dir 7 Kilo gebe, da kannst du nicht mal einen Tag aushalten. Einen Tag kannst du nicht aushalten. Das ist der erste Recht. Zweite Recht, die Geburt. Da wo die Mutter ihr Leben für das Kind gibt.
Nee, hat zum Tod. Drittens, 2 Jahre gibt sie von ihrem Milch. Und das nimmt von ihrer Ernährung weg. Und deswegen die Mütter leiden gesundheitlich in diesen 2 Jahren. Und dann sagt er ihm, Abuk, dein Vater. Warum? Weil danach sind sie dann gleich. Ha? Hier sagen die Gelehrten, Allah Ta'ala hat die Sonne für die Mutter. Und den Mund für den Vater. Damit die Stellung der Mutter gleich und gezeigt, gleich gezeigt wird. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ Was sagte sein Vater zu ihm? O Josef, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht zu deinen Brüdern. Erzähle dein Traumgesicht nicht zu deinen Brüdern. Und dann sagt er ihm, warum? Sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Warum? Der Scheitan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Der Scheitan nutzt viele Gefühle, die die Menschen haben. Neid, Hass und Stolze. Alles nutzt der Scheitan, damit er die Beziehungen zwischen den Menschen kaputt macht und zerstört, und besonders zwischen der Familie. Besonders zwischen Familienangehörigen. Sie sagen, die Gelehrten, warum sagt der Vater zu ihm, erzähle nicht dein Traumgesicht zu deinen Brüdern? Die Ulama sagen, erstmal seine Brüder waren 11. 11. Und er war der 12. Und er war der Kleinste. Und nicht nur, sie sind nicht von einer Mutter, sondern er ist von einer anderen Mutter. Wie hieß die Mutter von Yusuf? Wer weiß das?
Eins.
Wie heißt die Mutter von Yusuf? Immer noch eins. Masha Allah. Ihr wart doch letzte Woche da. Ja, Rabbi. Wie heißt sie? Rahim. Mir ist egal. Also wir haben jetzt nur Arabisch. Auf Deutsch, wie das auf Deutsch gesagt wird, wir lernen jetzt nur von Koran und von Tafsir. Die heißt Rahim. Ob das auf Japanisch anders klingt oder so, aber so ist das. Rahim. Sie heißt Rahim. Er war noch klein. Und der kleine Sohn gewinnt immer die meiste Liebe von den Eltern. Ob man das merkt oder nicht. Man kennt das schon. Guckt mal, es gibt eine sehr schöne Rede von der Tochter von Imam Al-Hassan. Al-Hassan. Sie fragen sie, wer ist unter deinen Kindern am liebsten für dich? Dann sagt sie, der Kleinste, bis er groß wird. Oder der Kranke, bis er gesund wird. Oder der Abwesende, bis er wieder erscheint. Oh, das sagt nur eine Mutter. Das sagt wirklich nur eine Mutter, die schon weiß, die Sorgen trägt. Sie sagt, der Liebste für mich, von meinen Kindern, der Kranke, bis er gesund wird. Deswegen, wenn die Familie groß ist und ein Kind ist krank, die ganze Liebe geht zu ihm, von beiden Eltern. Sie sagt also, der Kranke, bis er gesund wird. Oder der Kleinste, bis er groß wird, weil er noch Stärke braucht. Aufbauen. Oder der Abwesende, der ist auf einer Reise. Er ist in einem anderen Land, bis er wieder erscheint. Und so ist das. Sie haben das beobachtet, wie er ihn immer gerne hat. Er wollte ihn immer neben sich haben. Und dieses Traumgesicht hat ihn noch mehr dazu gebracht, dass er ihn noch mehr liebt. Guckt mal, was er ihm gesagt hat. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ Und so wird dich dein Herr auserwählen. Wie? Auserwählen. Er sagt ihm, يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ Und er wird dir die Deutung die Deutung der Geschichten lehren. Was sind das? Die Deutung der Träume, sagen die Gelehrten. Oder er ist, du wirst ein wissender Mann sein. Wie hat er das abgelesen? Von dem Traum. Und dann sagt er ihm, und er wird seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, genauso wie er zuvor diese Gunst an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishak vollendet hat. Was ist diese Gunst? Wer weiß das? Er sagt ihm, Allah wird sein Gunst an dir vollenden, wie bei Ibrahim und Ishak. Jetzt wissen viele, mashallah. Jeder, der weiß, soll seine Hände hochheben. Dann werde ich wählen. Was ist das jetzt? Halb. Okay. So. Wer weiß von den neuen Brüdern? Gut, dann gebe ich meinen. Sehr gut. Mehr kannst du gar nicht sagen. Das Prophetentum. Das Prophetentum, das heißt, er hat darauf gewartet. Ja, Rabb, ist das Prophetentum bei mir zu Ende gekommen? Er hat 11 Kinder, 12 Kinder. Und bis jetzt, keiner hat die Offenbarung bekommen, als der Traumgesicht kam. Oh, das ist die frohe Botschaft. Allah wird sein Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishak vollendet hat. Gewiss, dein Herr ist allwissend und allweise. Guckt mal, liebe Brüder. Ar-Ru'ya. Was heißt Ar-Ru'ya? Der Traumgesicht. Dass man, was man sieht im Traum. Ar-Ru'ya, wenn das von einem Prophet kommt, es ist eine wahre Offenbarung von Allah. Beispiel, wer gibt mir ein Beispiel, damit wir wissen, dass Ru'ya eine Offenbarung ist, was der Prophet machen muss. So, yalla, Musa. Ja? Sehr gut, sehr gut. Das ist ein gutes Beispiel. Ibrahim mit seinem Sohn Ismail. Haben wir nicht im Koran gelesen, dass er ihm sagte, Ya Bunay, inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur mada tara. Oh, mein lieber Sohn, ich sehe in meinem Traum, dass ich dich schlachte. Was meinst du dazu? Was sagt der liebe Sohn? Der tugendhafte Sohn, der gehorcht, er sagt, قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh, mein lieber Vater, mach, was dir befohlen wurde, du wirst mich wahrlich von dem Standhaften finden. Und wir haben ja eine Überlieferung, die sagt, als er ihn schlachten wollte, er sagte ihm, oh, mein lieber Vater, dreh mich auf der andere Seite, dass mein Gesicht auf den Boden guckt. Warum? Damit er nicht sein Gesicht sieht bei dem Schlachten, damit er nicht Erbarmen bekommt. Und dass er sagt, nee, schlachte ich ihn nicht. Mach mich auf die andere Seite und schlachte mich von oben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Ismail gerettet und hat Ibrahim den Erfolg gezeigt, dass er erfolgreich war. Und er sagt ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. O Ibrahim, du hast den Traum verwirklicht. Und dann sagt Allah, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Und wir haben ihm dafür einen Schlachtopfer gegeben. Ein Hammel. So, also der Traumgesicht von dem Propheten ist eine wahre Sache. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch vieles geträumt hat. Und es war die Offenbarung für uns. Jetzt wollen wir ein bisschen, wie ich euch das letzte Mal erzählt habe, wie unterscheidet man zwischen einem Traum von Allah, der durch den Engel kommt, und einem Traum, der von Shaitan kommt, und einem Traum,
der einfach psychisch, von deinem Psychik kommt. Wie unterscheiden wir unter den drei Arten? Die paar Leute, die sich in diesem Thema beschäftigt haben, die haben ein paar Unterschiede genannt, damit man weiß, was ist das, was sind die Charakteristika von dem Engeltraum oder Scheitantraum oder psychisch Traum. Eins, sie sagen Ramziyatul Ahdaf, das heißt, der Traum ist verschlüsselt und nicht deutlich. Das ist bei, wenn es von Allah stammt, von dem Engel. Die Träume von Allah subhanahu wa ta'ala sind immer mit Zeichen verbunden, verschlüsselt. Wie Yusuf a.s., er hat Sterne gesehen, sie beugen sich für ihn. Oder dass man zum Beispiel einen großen Baum gesehen hat, ganze und etwas, also dass die Früchte von dort runterkommen, also etwas, was unverständlich ist. Also was heißt unverständlich? Da gibt es Geheimnisse drin. Die Träume von den Shayatin sind deutlich. Weißt du, wie du das kennst? Sie sind ganz deutlich. Du träumst, du gehst auf einem Weg und du hast einen Mann gesehen und du hast ihn geschlagen und dann kamst du weiter und dann hast du auch einen Mann geschlagen und danach gehst du weiter und dann bist du nach Hause gegangen, du hast getrunken, gegessen und danach bist du weitergegangen und dann hast du eine Frau gesehen und dann bist du ihr gefolgt und so. Alles deutlich, da gibt es keine verschlüsselte Sachen. Das ist von Shayatin. Und die psychische Träume, sie sind gemischt. Mal läuft alles ganz deutlich und klar. Du siehst dich, du gehst auf einem Weg, du hast deinen Freund getroffen und danach auf einmal bist du in einer anderen Stadt. Auf einmal. Wie passiert das? Und dann gehst du weiter auf diesem Weg. Also alles durcheinander. Und du guckst einen Stern oder einen Mond oder weiß ich nicht und danach kommst du zu deinem Freund. Also alles gemischt. Das ist alles psychische Träume. Das ist Nummer eins. Also verschlüsselte Träume sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Traum von Allah subhanahu wa ta'ala, sie haben eine Deutung. Traum, der von Shaitan stammt, hat keine Deutung. Der Traum von deinem Psychisch hat auch keine Deutung. Nummer drei. Die Träume, die von Allah Ta'ala kommen, die sind in Reihe verbunden und sie sind nicht widersprüchlich und sie gehen hintereinander. Ja? Und die Träume von Shayatin, sie sind durcheinander. Wie ich gesagt habe, du gehst jetzt auf einem Weg mit deinem Freund, auf einmal bist du im Schwimmbad. Und danach bist du im Schwimmbad, auf einmal bist du in Amerika. Und danach bist du bei deiner Mutter in Berlin. Und so alles kommt. Und ich war gerade da und so. Das ist durcheinander. Ein totales Durcheinander. Das ist Shaitan. Er will dich nur stören. Oder Angst, dir Angst geben. Die Träume von dem Psychisch, wenn das von Psychik kommt, das ist zwar logische Träume, aber auch durcheinander. Sie sind logisch, du siehst das alles verständlich, aber trotzdem durcheinander. Die Träume, die von Allah Ta'ala kommen, die sind kurz und knapp. Und das Thema ist klar und bekannt. Träume von Shayatin, lange Zeit. 8 Stunden träumst du in einem Traum. Ganze Nacht träumst du von einem Traum, bis du aufstehst. Ha? Was ist das für ein Traum? Traum von Allah Ta'ala, der kommt vielleicht eine Minute. Es kann sein, dass der Traum ganz, ganz lang dauert. Aber am meisten Fälle sind die Träume, die von Allah Ta'ala kommen, von dem Engel, kurz, knapp, haben ein bestimmtes Thema. Die Träume von deinem Psychik,
die sind auch sehr lang, bis dass man aufsteht und man geht etwas essen und trinken und man geht zurück schlafen und macht man den Traum weiter. Ja? Das ist etwas, was dich beschäftigt, nur in deinem Psyche. Du stehst auf, du kommst zurück und du machst deinen Traum immer noch weiter. Sie haben mal geschätzt, dass die Träume von den Engeln, die dauern nicht mehr als eine halbe Stunde. Nicht mehr als eine halbe Stunde. Und die anderen Träume sind sehr, sehr lang. So, die Träume von den Engeln, man sieht das, als wäre es Tatsache gewesen. Du fühlst dich im Traum wie in Tatsache. Die Träume von den Shayatin, es ist so viele abstrakte Sachen. So viele unmögliche Sachen, unnatürliche Sachen, abstrakt. Und du fühlst dich nicht im Traum drin. Du weißt, dass du träumst. Bei dem anderen, du fühlst dich mittendrin. Und die anderen Träume von deinem Psychik, die sind auch zwischen Tatsache und abstrakt. So und so. Die Träume, die von Allah Ta'ala kommen, am meisten, die meiste Farbe, die im Traum gewinnt, die verschiedenen Farben plus weiße Farbe. Die Träume von Shaitan sind immer dunkel. Das sind jetzt Studien, wurden gemacht anhand vieler Leute und wurde alles registriert und so. Die sagen, die Shayatin geben immer diese Dunkelheit, alles dunkel. Und die anderen Träume von deinem Psychik, die sind auch mit vielen Farben, aber auch schwarze Farbe. Die Träume von Allah oder die durch den Engel zu uns kommen, die sind die sind nicht gegen den Scham. Ja? Also eine höfliche Weise, eine gute Weise, die nicht gegen die Erziehung etwas sagt, nicht gegen Allah, nicht gegen Scham des Menschen, ja? Aber von Shayatin total mittendrin. Entweder siehst du ganz schlechte Bilder, ganz schlechte Weisen, dass man, wal'iyadu billah, in eine bestimmte Weise, haram, verbotene Weise, mit einer Frau oder weiß ich nicht, in eine bestimmte schlechte Weise träumt und so, das ist von Shayatin. Das ist von Shayatin. Und am meisten die Träume von Shayatin sind mit sexuellen Bedürfnissen verbunden, mit Sex. Ja? Das sind die Träume von Shayatin, wal'iyadu billah. Aber die Träume von deinem Psychik, das hängt von deiner Persönlichkeit ab. Wenn du ein guter Mensch bist, träumst du nicht von solchen Sachen. Wenn man schon den ganzen Tag, Nacht ist er in Diskothek, am Tag ist er nur hinter Frauen, auch sein Psychisch gibt ihm solche Träume. Es ist nicht von Shaitan, sondern von ihm selbst. Ja? So, eine andere Sache, Al-Ihtilam. Wisst ihr, was Ihtilam ist? Wenn man aufsteht und man findet alles nass. Ja? Alles nass. Man hat was geträumt. Die Träume von Allah subhanahu wa ta'ala, sowas geschieht niemals. Sowas geschieht nicht, dass man Ihtilam bekommt. Die Träume von Shaitan, man bekommt diese Ihtilam. Dieses Wasser al-Mani, der rauskommt. Und bei den psychischen Träumen, die sind so und so, können so und so sein. Die Träume, für alle Arten von Träumen werden in jeder Zeit gesehen. Nachts, tagsüber, egal. Alle Arten rein. Der Traum, was von Allah Ta'ala kommt, man merkt sich diesen Traum sehr gut. Auch wenn das nach 4 Jahren ist, bleibt im Kopf. Die Träume von Shaitan, entweder vergisst er den Traum oder er macht ein totales Durcheinander. Er macht alles durcheinander. Und das gleiche bei dem Traum, wenn das von deinem Psychisch kommt. Also, richtiger Traum wirst du niemals vergessen. Und ich würde euch auch mal sagen, vielleicht habe ich in meinem Leben, ich bin nicht ein Typ, der träumt, ich habe 4-mal geträumt. In mein ganzes Leben. Ich meine jetzt richtige Träume, wo man sagt, ich habe es wirklich von einem Engel. Das habe ich 4-mal bekommen und bis jetzt vergesse ich das nie. Niemals. Ein Traum, werde ich mal eine Klammer aufmachen. Das, ich war als Kind, also noch in Marokko und so. Und ich war in der Zeit, Alhamdulillah, sehr verbunden mit der Moschee. Dass ich immer vor der Zeit gehe, obwohl ich 10 Jahre, 12 Jahre war, der Imam der Moschee hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich Adhan mache. Und ich gehe sogar bis oben, um den Adhan zu machen. Und da war ich stark verbunden mit der Moschee. Einmal habe ich geschlafen und träume ich, dass ich rausgehe von zu Hause Richtung Moschee. Es war dunkel, es war Fajr, Gebet. Und dann komme ich zu der großen Tür von der Moschee, war ganz groß, und ich sehe, dass das zu war. Und ich sage, vielleicht ist das nicht die Zeit des Gebets. Und dann sage ich Dua von Eintritt der Moschee, was Muhammad s.a.w. uns gelehrt hat. Ich sage, Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalam ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. O Allah, öffne mir die Türen deiner Barmherzigkeit. In dieser Zeit sehe ich, wie die beiden Türen aufgehen und das Licht, was von dort rauskommt, hat mich richtig gewonnen. Ein ganz starkes Licht, was ich niemals gesehen habe. Und wer öffnet die Türen? Das will euch nicht sagen. Das will ich euch nicht sagen. Also, wer öffnet die Türen? 2 von beiden Seiten. Das sind zwar menschliche Gestalt, aber niemals habe ich so eine Schönheit gesehen. Und schöne Kleidung. Und schönen Geruch. Von 2, die das auch gemacht haben, es waren 2 Frauen mit schönen Kleidungen und mit einer ganz besonderen Schönheit. Und sie machen so eine Weise, komm rein. So, komm rein. Und dann komme ich rein und ich war innerhalb von diesem Licht weiß. Und ich möchte wissen, was da rauskommt. Und ich gehe weiter und dann höre ich den Adhan und stehe ich auf. Dieser Traum kann ich niemals vergessen, weil das ganz fest bei mir war. Und normalerweise, ich vergesse immer die Träume. Ich kann niemals Traum merken, auch wenn ich das jetzt träume. Also das ist auch eine Besonderheit von dem Traum. Dass du das niemals vergisst und dass das in deinem Kopf immer bleibt. Ein anderer Charakteristika. Und zwar, wenn du aufstehst nach dem Traum von dem Engel, du stehst ruhig auf. Ganz ruhig. Bei Scheitanträumen stehst du traurig, ängstlich und nervös. Bei den anderen Träumen, das hängt davon ab, was du geträumt hast. Ja? Also, Nummer, ein anderer Charakteristika wäre, der Traum, der kommt entweder von einem Engel oder von einem muslimischen Djinn. Der guten Traum. Ein schlechter Traum kommt wal'iyadu billah entweder von einem Shaitan oder von einem Kafir Djinn. Ha? Es gibt viele andere Sachen, das ist zu lang, wenn wir jetzt nur in dieser Sache bleiben. Es gibt noch 10 andere Sachen, aber wir wollen noch jetzt inshallah ta'ala weiter in der Geschichte von Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Wer hat danach gefragt? Wer hat nach der Geschichte von Yusuf gefragt? Die Juden. Die Juden kamen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagen ihm, erzähl uns, wie die Kinder Israel nach Ägypten kamen. In einer anderen Überlieferung, erzähl uns über den Prophet, der blind geworden ist aus Traurigkeit. Jakob, a.s. Das werden wir nochmal sehen. Oder sie haben gesagt, erzähle uns über Yusuf. Da sagt Allah Ta'ala bei der Eröffnung von dieser Geschichte, wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen. Sind Zeichen. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات, mehrere Zeichen. Es gibt eine andere Lösung, Lesung. آيات. Nicht Mehrzahl, sondern nur eine آية. Eine. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. In einer anderen Lesung von Mus'haf von Ubay ibn Ka'b, لقد كان في يوسف وإخوته, nicht آيات und nicht آيات, عبرة للسائلين. Ein ganz anderes Wort, aber mit demselben Sinn. Das heißt, in Yusuf und seinen Brüdern sind Lehren und Nutzen für die Fragenden, für diejenigen, die dich danach gefragt haben. Das waren die Juden. Als sie sagten, sie, wer sie, dann müssen wir gucken, wer im letzten Satz zuletzt war. In Yusuf und seinen Brüdern gibt es Zeichen. Also seinen Brüdern sind damit gemeint. Deswegen in arabischer Sprache, Ad-Damir ya'udu li-Aqrab. Li-Aqrab-Damir. Also, wenn wir sowas sehen, sie, das geht zu dem nächstmöglichen. Nächstmöglichen Personal. Ja? Also, seinen Brüdern, als sie sagten, wahrlich, das war jetzt ein Dialog zwischen diesen Brüdern. Einer sagt zu ihnen, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir. Obwohl wir eine Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in einem deutlichen Irrtum. Das war ihr Dialog. Yusuf a.s. war zwar klein, aber er hat einen leiblichen Bruder. Wie hieß er? Wir haben das gesagt. Wer weiß das? Eins, zwei, drei. Sag uns, Achi. Benjamin. Benjamin. In einer anderen Überlieferung heißt er Yamin. Also Benjamin. Er war sein leiblichen Bruder. Wie viele Brüder hat er? Außer Benjamin? Ja, ein bisschen Mathematik. Wie viel? 10. So, 10 Brüder hat er. Guckt mal, 6 Brüder kommen von einer Frau. Die Frau von Jakob a.s., die heißt Leia. Leia, die Tochter von Leian. Ha? Diese Frau, Leia, die Frau von Jakob a.s., sie hatte 6 Söhne geboren. Erste, der älteste von den allen Brüdern, der heißt Rubil. Rubil. Der andere heißt Shamun. Shamun. Jetzt hören wir, wie sie sich nennen, Shimon oder Shimon. Will ich gar nicht so einen Namen, schmutzigen Namen erwähnen. So, Shamun. Ich rede jetzt nicht über diesen die Kinder von Jakob a.s., sondern von denjenigen, die unsere Brüder dort töten. Ja? Also, Shamun. Und der andere heißt Yahuda. Yahuda. Und er war einer, der am meisten Geborgenheit besessen hat. Und der Rubil war der Älteste. Shamun war der Mutigste. Der war der Mutigste. Und da gab es auch eine, heißt Rialun. Rialun. Und da gab es eine andere, die heißt Lawa. Lawa. Und der sechste hieß Ashdur. Ashdur. Das sind die 6 Brüder. Sie sind geboren von welcher Frau? Leia bintu Leian. Leia, die Tochter von Leian. Die war die Cousine. Die Cousine von Jakob alayhi salam. Also die Tochter von seiner Schwester. Und dann hat er eine andere Frau geheiratet. Sie heißt Sirtin. Die hat mit ihm 4 Kinder geboren. Der erste hieß Dan, zweiter hieß Niftali, der dritte hieß Jad und der vierte hieß Asher. Und sie ist dann gestorben und Jakob a.s. hat ihre Schwester geheiratet. Und ihre Schwester hieß Rahil. Rahil hat 2 Kinder geboren. Wer sind das? Ja, Walid. Yusuf und Benjamin. Barakallahu fikum. So, das sind jetzt die ganze Familie, haben wir sie erwähnt. Die Mutter von den 4 Kindern heißt Sritin. Jetzt eine Frage. Ich werde euch diesen Satz lesen und dann sagt mir, wie haben die Gelehrten gewusst, dass Benjamin und Yusuf 2 leibliche Brüder sind, die nicht von ihrer Mutter stammen, von der Mutter von den 10 anderen. Ich werde die Eier lesen. Als sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine Schar sind. Eine Frage. Wie haben die Gelehrten jetzt gewusst, dass Benjamin und Yusuf 2 leibliche Brüder und die sind nicht von den anderen Müttern von den 10 Kindern? Wer weiß? Er soll seine Hand hochheben. Soll ich nochmal lesen? Wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir. 1, 2, 3. Ja. Was? Also, und sein. Also dieses Sein. Dieses Sein ist ein Schlüsselwort. Da hätten sie auch gesagt, und unser kleiner Bruder oder unser Bruder, er ist doch auch ihr Bruder. Aber sie sagen, und sein Bruder. Ha? Weil sie von anderer Mutter betrachten. Yusuf und sein Bruder. Unser Vater, genau, dass sie von einem einzigen Vater stammen. Aber hier sehen wir, dass die Mütter anders sind. Jede hat eine Mutter. Die 10 haben verschiedene Mütter und Benjamin und Yusuf eine andere Mutter. Barakallahu. Sie sagen, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir. Erstmal, weil die Mutter gestorben ist. Sie sind weise Kinder. Zweitens, sie waren klein und die Kleinsten. Sie haben diese Liebe auch gewonnen. Drittens, sie sagen, sie sind lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Usba in der arabischen Sprache ist eine Zahl von Menschen ab 10. Von 10 bis 15. Andere Gelehrte sagen von 10 bis 25. Andere sagen von 10 bis 40. Das heißt was? Usba. Wenn ich über 10 Personen spreche, statt dass ich sage, das sind 10 Personen, sie waren da, in der arabischen Sprache gibt es nur ein Wort. Usba. Usba. 3 Leute heißt in arabischer Sprache Nafar. Wenn du sagst Nafar, das sind 3. Von 3 bis 9 gibt es auch ein Wort. Da brauchst du nicht sagen, 6 Leute waren drin. Sagst du Rahat. Rahat. Es ist immer zwischen 3 und 9. Also 3 Nafar. Von 4 oder von 3 bis 9 ist Rahat. Und von 10 bis 40, sagen wir mal, das ist dann Usba. Und dieses Usba, وَنَحْنُ Usba, es klingt so voll mit Stolz und Egoismus.
Yusuf ist lieber bei unserem Vater als wir, obwohl wir eine Schar sind. Das heißt, ja und, wenn ihr ein Schar seid, müsst ihr lieber sein? Ha? Sie sagen, ja klar, weil wir die meisten sind und wir werden ihm helfen und wir werden arbeiten und wir werden kämpfen und wir werden, also er muss uns eher mehr lieben als Yusuf und diese Kleinen da. So klingt das in der arabischen Sprache. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. Es klingt mit Stolz, voll mit Stolz. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Unser Vater befindet sich fürwahr in einem deutlichen Irrtum. Welcher Irrtum? Irrtum der Religion? Nein, das meinen sie nicht damit. حَاشَ لِلَّهِ. Das ist ein Prophet, Jakob. Was für ein Irrtum? Nochmal bitte. Was ist daran der Irrtum? Genau, sie sehen das Verhalten von dem Vater, dass er Yusuf oder Benjamin gerne hat. Also sie sehen das als Irrtum. Er irrt sich. Aber er irrt sich nicht. Er irrt sich nicht, sondern sie, ihre Herzen sind schwarz, wal'iyadu billah, in diesem Fall. Und sie waren neidisch. Und sie brennen von innen. Und deswegen, das war der erste Start. Ha? Jetzt das ist jetzt angefangen. Einer hat gesagt, eine Bemerkung, habt ihr nicht gemerkt? Er liebt ihn so sehr. Und außerdem, damit sie sagen, wir befinden uns im richtigen Weg, sie sagen außerdem, unser Vater irrt sich. In dieser Sache irrt er sich. Dann sagt einer, tötet Yusuf. Tötet Yusuf. Oder werft ihn ins Land hinaus. So, reicht mal nur so. Reicht. Tötet Yusuf. Eine erste Lösung. A'udhu billah. Der Hass und der Neid kommt bis zu diesem Niveau, dass du sagst, tötet euren Bruder, nur damit ihr die Liebe von dem Vater gewinnt. Tötet Yusuf. Au itrahuhu ardan. Oder werft ihn ins Land. Itrahuhu ardan. Wisst ihr, der zweite Satz war schlimmer als töten. Töten, das ist in einer Minute. Paff, dann töten sie ihn. Aber itrahuhu ardan heißt, bringt ihn und geht in ganz tiefsten Ort von der Wüste und lasst ihn allein und kommt zurück. Wisst ihr, was das ist? Das ist schlimmer als töten. Das ist dieser langsame Tod. Etrahuhu arban. Wirft ihn in einen ganz weiten Land, weiten Ort, wo er nichts, kein Ausweg bekommt. Oder die Gelehrten sagen, tötet Yusuf und der andere Teil von seinem Körper schmeißt ihn in einen anderen weiten Ort. Das heißt, schneidet ihn. Ihr tötet ihn und danach ein Teil von seinem Körper in einem anderen weiten Ort. Guckt mal, was der Shaitan ihnen eingibt und flüstert. Tötet Yusuf oder werft ihn ins Land hinaus. So, sie meinen, das ist dann hier. So wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden. Und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Hier werden wir zweimal stoppen. Erstmal, sie sagen, so wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden. Das heißt, sie werden ihn töten, aber dann der Vater wird dann leiden und so, aber danach, er muss damit klarkommen. Und die 10, das sind seine Söhne, und dann liebt er sie. Ja? Eine andere Sache. Viele Gelehrte sagen, wie Al-Imam al-Tabari überliefert hat, dass die Brüder von Yusuf Propheten waren. Propheten? Jumhur al-Ulama, die meisten Gelehrte, sagen nein, nein und tausendmal nein und auf gar keinen Fall. Propheten? Ein Prophet tötet nicht. Ein Prophet geht nicht in diese Richtung, dass er, wal'iyadu billah, diese Verwandtschaftswande abbricht. Ein Prophet lügt nicht. Lügt nicht. Das ist sehr wichtig.
Deswegen stellt euch mal vor, der Prophet, vor seinem Prophetentum, man hat über ihn Lüge erfahren. Lüge. Dann kommt er und sagt, ich bin Prophet. Dann sagen sie, ey, wir haben schon gewusst, dass du schon mal gelogen hast. Deswegen, die Sache bei uns ist nicht klar. Dann hätten sie eine Entschuldigung vor Allah am Tag der Auferstehung. Wenn Allah sie fragt, warum habt ihr nicht an meinen Prophet geglaubt? Dann sagen sie, ja, wir waren nicht sicher. Er hat mal gelogen, war er ehrlich, also deswegen er lügt. Deswegen sagen die Gelehrten, ein Prophet lügt nie und nie. Weder vor seinem Prophetentum, noch nach seinem Prophetentum. Und wir haben einmal den Hadith von Sufyan, Abu Sufyan, der zu dem Kaiser von den Römern gegangen ist. Und der Kaiser hat ihn nach den Eigenschaften von Mohammed s.a.w. gefragt. Habt ihr über ihn Lüge festgestellt, bevor er Prophet war? Er sagt ihm, nein. Er sagt ihm, und so sind die Propheten. Also, er war ein Gelehrter. Er weiß schon, worüber er spricht. Die Propheten lügen nie. Weder vor dem Prophetentum, noch danach. Aber sie haben gelogen. Wann? Als sie ihn in diesem Loch, in diesem Brunnen geworfen haben. Und sie sind gekommen mit einem blutigen Hemd. Sie sagen, der Wolf hat ihn gefressen. Das ist eine Lüge. Zweitens, sie haben ihn wie getötet. Wenn du ihn in Brunnen schmeißt, das ist wie töten. Und wisst ihr, wie sie das gemacht haben? Sie haben ihn gefesselt. Die Hände und die Füße. Und sie haben ihn mit einem großen Seil fest gefesselt und sie haben ihn runter zum Brunnen runtergebracht, in Dunkelheit der Brunnen, richtig unten. Und einer hat gesagt, schmeißt auf ihn einen ganz großen Stein. Noch dazu. Dann hat einer von ihnen gesagt, nein, mach das nicht, reicht. Da kommen Reisende, vielleicht bringen sie ihn mit. Reisende heißt, sie halten ihn da nicht auf, sondern sie gehen entweder nach Ägypten oder wohin. Und das war wo? In Quds, in Jerusalem. Möge Allah diese Stadt zu den Muslimen wieder zurückbringen. Diesen Quds, da war der Brunnen und da haben sie ihn reingeworfen. Dann sagt er, sagen sie, dann wird euer Vater sich nur noch euch zuwenden. Und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Was heißt das? Das heißt, werdet ihr entschuldigt, um Vergebung betet. Also heißt das, danach spricht ihr mal die Reue und kehrt ihr zurück zum Weg. Und so, ist das die Bedeutung? Die Gelehrten sagen nein. Das ist eine Bedeutung, die ist schon drin. Aber die anderen sagen nein. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ Das heißt danach, es wird euch gut gehen. صالحين, صلاح الحال. Der Zustand, euer Zustand wird gut sein. Mit ihm da, seid ihr, naja, mit diesem Neid und dieser Strafe, innere Strafe, ihr lebt gar nicht gut. Danach wird euch gut gehen. Ihr werdet einen guten Zustand erreichen. Aber die andere Bedeutung von den Gelehrten sagen, ihr werdet danach Allah um Vergebung beten und er wird euch sowieso vergeben. Und das ist ein falsches Vorgehensweise mit Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er das Verborgene kennt. Wenn du sagst, ich mache diese Sünde und drin sagst du, ich mache es nochmal. Und du machst deine Reue, ja Allah, ich nimm meine Reue an. Aber drin bei dir, du hast vor, das nochmal zu machen. Allah nimmt nicht diese Reue an. Wenn du eine Sünde gemacht hast, und nach der Sünde sagst du, ja Allah, vergib mir meine Sünde. Aber drin sagst du, naja, nach einer Woche werde ich dasselbe machen. Allah Ta'ala sieht das Verborgene. Da, du belügst dich nur. Allah Ta'ala sieht das, was die anderen nicht sehen. Also, das war die Idee. Entweder tötet ihn, oder schmeißt ihn in einem anderen weiten Ort innerhalb der Wüste. So werdet ihr vor euren Vater alleine sein und er wird euch Zeit geben und Geborgenheit geben. Und danach werdet ihr dann um Vergebung bitten. Oder euer Zustand wird besser. Dann sagt der Vernünftigste unter ihnen, der am meisten Geborgenheit hat. Manche Gelehrte sagen, das war Rubel, der Älteste. Andere sagen, nein, das war Yehuda, der war geborgen. Also egal, wer das war, was hat er gesagt? Guck mal, wie die Geborgenheit ist. Er sagt ihnen, einer von ihnen sagte, tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. So werden ihnen schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Das heißt, meine Idee zu euch und die beste Idee, schmeißt ihn in den tiefsten Punkt von dem Brunnen. Und wenn As-Sayyara, was ist Sayyara? Sayyara heißt nicht das Auto. Sayyara in der arabischen Sprache heißt nicht immer das Auto. Es kommt von Verb Sara, Yasiru, Was-Sayyara. Das ist eine Gruppe von Menschen, die vorbeireisen. Die verreisen und sie gehen von einem Ort vorbei. Wir sagen, das ist Sayyara über die Menschen, über die Gruppe. Also er sagt ihnen, قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفْ. Tötet nicht Yusuf. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبْ. Es gibt 3, 4, 5, 6 Lesungen für غَيَابَاتِ الْجُبْ. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبْ. غَيَابَاتِ. Zweite Lesung, غَيَابَاتِ. Mehrzahl. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ. In den Dunkelheiten. Der andere in der Dunkelheit mit einer Zahl. Der andere, وَأَلْقُوهُ فِي غَيَّابَتِ mit Shadda. Und die andere Lesung, وَأَلْقُوهُ فِي غَيَّابَتِ فِي غَيَّابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ oder تَلْتَقِطْهُ. Was heißt يَلْتَقِطْهُ? يَلْتَقِطْهُ, sie werden ihn auflesen. Also, das ist التَقَطَ, wenn du etwas findest, was wertloses ist. Oder was keiner sieht, dieser Sache, dann sagen wir التقطها. Aber wenn du sagst, er hat das genommen, es kann sein, dass vor dir andere waren. Aber التقطة, sowieso du bist der Einzigste, der da ist. Deswegen يلتقطه بعد السيارة. Da werden sie ihn auflesen und sie werden ihn mitnehmen. Und sie haben ihn rein geworfen. Das werden wir inshallah ta'ala letzte Woche erfahren, wie sie das gemacht haben. Wie sie ihren Plan verwirklicht haben. Und wie der Shaitan wal-Iyadu billah ihnen das so geflüstert hat, dass sie das ganz, ganz mit einem sicheren Plan gemacht haben. Also, wir nehmen folgende Lehren von heutigem Unterricht. Der Neid kommt von einem schlechten Nefs und kommt von Shaitan. Und der Neid führt, wal-Iyadu billah, zu größeren Verbrechen. Es ist schon eine Sünde. Für sich schon. Aber er bringt dich zu schlimmeren Sünden. Der Neid hat sie gebracht, dass sie ihren Bruder töten. Der Neid hat sie dazu gebracht, dass sie lügen. Der Neid hat sie gebracht, dass sie diese Verwandtschaftsbande abbrechen. Und das sind sehr große Sünden im Islam. Ja, zweitens, wal-Iyadu billah, wenn die Gruppe zusammentrifft und alle haben keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, seid sicher, dass derjenige, der diese Gruppe führt, ist der Shaitan. Und die Ideen waren vom Shaitan. Aber sie haben eine List angewendet, Allah ta'ala aber wendet eine andere List. Was ist die? Er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie ihn töten wollten. Und er hat das so erlaubt, dass sie ihn im Brunnenloch bringen, damit die Muslime und die Menschheit vieles von der Geschichte von Yusuf lernt, was er gelitten hat. Wenn man in Schwierigkeiten ist, wenn man eine Sorge hat, wenn man keinen Ausweg mehr findet, wie geht man zu Allah Ta'ala? Und wie löst man seine Probleme? Das werden wir von der Geschichte von Yusuf a.s. feststellen. Jetzt frage ich mal den Brüdern, was, wenn jemand eine bestimmte Lehre gesehen hat, von diesem bisschen, was wir jetzt gelesen haben, dann soll er das inshallah ta'ala sagen. Bestimmte Lehren, die wir heute kennen müssen. So, ich würde mal anfangen. Der Neid zwischen den nahestehenden Personen oder Verwandten ist schlimmer als der Neid zwischen den weit entfernten Personen. Was heißt das? Der Neid ist am meisten zwischen den engsten, engstverbundenen Menschen. Man beneidet den weiten Mensch weniger als derjenige, der neben ihm ist. Deswegen finden wir den Neid zwischen Schüler und einem anderen Schüler im Unterrichtsraum. Oder wir finden ein Neid, wal'iyadu billah, zwischen einem Fußballer und einem anderen Fußballer. Oder zwischen einem Singer und einem anderen Singer. Die nebeneinander sind. Da herrscht der Neid mehr, als wenn es weit wäre. Oder wal'iyadu billah. Es gibt von den Leuten, die Wissen haben in der Religion, aber sie haben keine Gottesfurcht von Ulama. Es gibt auch Neid zwischen Ulama. Es gibt auch Neid zwischen den Ulama, möge Allah uns alle davon schützen. Neid, der andere sieht, oh, viele Menschen lernen bei ihm, viele Menschen kommen zu ihm und der, ich habe gar nichts, er kommt, keiner kommt von mir und nimmt das Wissen von mir. Da kommt wal'iyadu billah der Neid. Aber das ist Allahs Gunst. Und Allahs Gabe, er gibt das, wem er will. Ob du dafür was willst oder nicht, Allah ist derjenige, der gibt. Und dieser Neid geschieht auch zwischen, wal'iyadu billah, zwischen wissenden Personen, die kein Furcht vor Allah Ta'ala haben. Ja. Sehr gut. Genau. Genau, das ist richtig. In Bukhari, als er nach Irak gegangen ist, und Bukhari war ja von Bukhara, und er ist in Samarkand, der ist bekannt. Er ist doch begraben, also bei Russland, denke ich mal. Und Usbekistan, ja. Und die Bukhari, rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu, der wurde auch beneidet. Von wem? Von den Gelehrten von Hadith in Irak. Weil sie haben über ihn gehört. Als er nach Irak kam, haben sie alle Menschen versammelt. Sie wollen ihn zerstören und erniedrigen. Wie? Mit Wissen. Indem sie ihn prüfen, ob er kann oder nicht. Dann kamen 100 Gelehrten und haben ihm gesagt, oh Imam, wir wollen heute dich prüfen in dem Hadith-Bereich, Hadith-Wissenschaft, ob du beherrscht oder nicht. Dann sagt er, Bismillah. Dann kommt der eine, der sagt, der so und so, überliefert von so und so und so, überliefert von so und so. Und er sagt die ganze Kette. Der Prophet sagt, so und so. Kennst du diesen Hadith? Kennst du diese Überlieferung? Er sagt, nein, kenne ich nicht. Dann kommt der zweite. Er sagt ihm wieder eine neue Kette mit vielen Männern. Der so und so, überliefert über so und so, überliefert über so und so, bis dem Prophet sagt, der Prophet sagt, kennst du diese Überlieferung? Er sagt, nein. Da kommt der dritte, das gleiche, vierte, das gleiche. Überall sagt Imam al-Bukhari, ich weiß nicht. Bis 100, ich weiß es nicht. Alle Menschen sagen, oh, das ist al-Bukhari. Das ist al-Bukhari. Dann hat er gesagt, er glaubt mir was? Ja, bitte. Dann sagt er, bei dem ersten Hadith, du hast gesagt, so und so überliefert, über so und so überliefert. Er hat ihm seine ganze Weise von dem Hadith nochmal zitiert. Und er sagt ihm, der Fehler liegt hier, dieser Mann kann ja gar nicht von diesem Mann hören. Sie haben ja nicht in derselben Stadt gewohnt und nicht in derselben Zeit gewohnt. Wie kann er von ihm nehmen? Der Hadith muss so laufen. So und so. Überliefert über so und so. So und so. Bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eins. Abgehakt. Dann kommt der zweite. Du hast gesagt, erklärt ihm alles, was er gesagt hat. Und dann sagt ihm, der Fehler liegt da. Du musst sagen, so und so, so und so, so und so. Dann hat er alle 100 Ahaditen gelesen und dann waren sie, dann haben sie, wie man auf Französisch sagt, Chapeau. Ja? Dann hat man einen Hut gezogen. Ja? Dann haben sie gesagt, Achtung für diesen großen Gelehrten, für diese große Imam. Deswegen sagt Al-Imam Al-Shafi'i, ما ناظرت عالما إلا غلبني وما ناظرت جاهلا إلا لا ما ناظرت عالما إلا غلبته وما ناظرت جاهلا إلا غلبني. Wenn ich bei einer Diskussion mit einem großen Gelehrten bin, dann gewinne ich ihn gleich. Er hatte Wissen. Aber wenn ich mit einem Toren, mit einem Unwissenden eine Diskussion durchführe, er gewinnt mich. Er gewinnt mich, weil er nur schreit. Er hat gar kein Wissen. Aber Gelehrte, wenn er Wissen hört, er gibt zu. Deswegen sagt er, wenn ich ein Gelehrte, mit einem Gelehrten eine Diskussion geführt habe, ich gewinne ihn sofort. Aber wenn ich mit einem Toren, mit einem Unwissenden eine Diskussion mache, er gewinnt mich. So, wer hat eine Lehre von diesem kleinen Teil, was wir gelesen haben? Allgemein über, aus der Geschichte, was wir gelesen haben. Das könnte man lassen. Das ist sogar sehr klug von dir. Der Neid von einer Gruppe könnte schlimmer sein als ein Neid von einem. Weil die Gruppe, die können sehr gut organisieren als eine einzige Person. Sie können viel planen als einer. Einer kann sich irren. Bei dem Neid, er will ein Verbrechen machen, aber was macht er? Er macht Fehler. Womit die Polizei ihn entdecken. Ja? Womit er erkannt wird. Aber eine Gruppe, guckt mal, wie viel sie diskutiert haben. So und so. Nein, das ist nicht gut. Mach mal so und so. Deswegen, die Neid von der Gruppe ist schlimmer. Und deswegen, wir werden heutzutage auch von mehreren Gruppen beneidet. In Berlin. Möge Allah uns von ihnen schützen. Und Allah Ta'ala soll sie von uns entfernen. Amen. So. Was zum Essen? Was macht man damit? Shukran Walid. Allah yarda alik. Das ist ein sehr guter Punkt, was er jetzt angesprochen hat, dass die Eltern, und hier weise ich noch dazu zusätzlich, die Eltern müssen nicht vor ihren Kindern das zeigen, dass sie jemanden gerne haben als der andere. Niemals. Alle Kinder müssen gleichgestellt werden, auch im Verhalten. Die Liebe könnte mehr sein für einen bestimmten als der andere, aber nicht zeigen vor den Kindern. Nicht vor den Kindern zeigen, warum? Weil du dadurch Neid in die Welt bringst, ins Leben bringst. Du bringst Neid in ihren Herzen ins Leben, dass sie einander beneiden. So gibt es eine andere Lehre. Bismillah. Deutlicher hättest du dann auch gesagt, das ist schon richtig. Die Leute, die sich zusammen getroffen haben, wenn sie Allah erwähnt hätten und wenn sie an Allah gedacht haben und wenn sie ein bisschen das sich an daran erinnert haben, dass sie von einem Prophet stammen, dann hätten sie sowas nicht getan. Deswegen der Neidige, seid sicher, wenn er den Koran liest, oder wenn er A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagt, es wird alles gelöscht, wie ein Feuer, was brennt und wird gelöscht. Genauso wie Zorn. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah einen Mann mit roten Augen, wie er schreit und wie er mit einem kämpft. Er sagt ihm, sag A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Er hat gesagt, ich habe keinen Shaitan drin. Er wollte nichts sagen. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Wallahi, wenn er A'udhu billahi minash shaitanir rajim gesagt hätte, wäre dieser Zorn von ihm weg. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Ghadab, der Zorn kommt von Shaitan. Und der Shaitan kommt vom Feuer. Der stammt doch vom Feuer. Und das Feuer, das Wasser löscht das Feuer. Wenn man unter euch zornig ist, dann soll er sich waschen. Am besten, wenn du duschst. Wallahi, als hättest du kaltes Wasser auf Feuer gemacht. Wenn du zornig bist, geh und wasche dich. Das ist Nummer eins. Oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, guckt mal, der größte Wissenschaftler, größte Mediziner der Welt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, wenn du stehend bist, du bist zornig, setze dich. Wenn du sitzend bist und du bist zornig, leg dich hin. Und die Ulama haben festgestellt, dass die Seele dadurch sich beruhigt. Und das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt. Wenn du stehend bist, setze dich. Inshallah ta'ala wird das gelöst und sag A'udhu billahi minash shaitanir rajim. So, tfaddal. Ein Schlag, wie? Ja. Oh ja, sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Ich nenne diese Lehre als beste Lehre, die wir heute lernen. Wirklich. Merkt ihr, Allah Ta'ala hat ihn gerade als Prophet auserwählt, gleich fängt die Prüfung an. Gleich fängt die Prüfung an. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أشد الناس بلاء الأنبياء. Die am meisten geprüft werden, wer? Die Propheten. Und dann wen? Wer denn? Und dann die Tugendhaften und die ähnlich sind. Ähnlich sind, immer. Und dann, je höher dein Glauben wird, desto stärker wird die Prüfung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Er wird dir Geduld schenken und er will dich zu den Geduldigen nennen und er will dir eine Stellung geben im Paradies, die extra für die Geduldigen sind. Erstmal eine Tür. Extra. Der heißt Bab al-Sabr. Ha? Da kommen nur die Geduldigen rein. Offizieller Empfang. Ha? Und zweitens, Allah Ta'ala gibt dir so viele Löhne, ohne zu rechnen. Da gibt es keine Rechnung. Hasana mit 10 oder 700-fache. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. So. Die Löhne werden auf den Geduldigen so geschmissen. Hier, bitte. Also, damit du diesen Lohn erreichst, du musst geduldig sein. Und du musst wissen, dass die Propheten am stärksten geprüft werden. Deswegen, Barakallahu fik, sehr schön, sehr gute Bemerkung, dass wir das sehen. Gleich nachdem er das Zeichen gesehen hat, er ist noch nicht Prophet. Bis jetzt ist er noch nicht Prophet. Wir werden sehen, wann er Prophet wird. Ha? Gleich hat die Prüfung angefangen, er bereitet ihn vor. Und so hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch viel gelitten. Und so haben auch die Gefährten, die Propheten, alle gelitten, wie Ibrahim a.s., als er ins Feuer geworfen wurde.